Maybe they're already here. He has a doctor. Maybe they're safe.
All systems offline, we're not going to make it!
Extra hand here!
Oh, no.
You can be honest with me. Are we going to die? One day, yes, comes to us all. But not right now. Not if I've got anything to do with it.
Doctor!
Sorry about the mess.
Yes, you're alive.
We thought you were dead.
We thought you were dead. Right, quick update. I made a terrible mistake. We shouldn't be here. I'm going to fix it and get you guys home. I promise. As soon as I figure out where we are.
How are you going to do that?
Not sure. Treating it as a chance to surprise myself. Oh, by the way, welcome to what I presume is your first alien planet. Don't touch anything. Come on, let's try this way. Can I ask, what is actually going on here? Because I'm confused. Are you confused?
Pretty confused.
Proper confused.
I'm way beyond confused.
Comport Nummer 706, C, die Montage. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 706. Comport, den ich am heutigen sonnigen Freitag, dem 24. Mai 2019, Tag 144 in der KW 21 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der zweiten Folge der 11. Staffel einer Doctor Who-Serie. Are we gonna die? Doc is back. Confused. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommt, sind nicht so sehr Zitate aus einer britischen Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Meldungen der vergangenen Woche aus den Nachrichten entnommen und kommentiert habe. Einen Teil, wo ich eher technisch orientierte Meldungen aus den Nachrichten entnommen und kommentiert habe, kann auch Spuren von Politik enthalten. Was davon ihr hier konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, die zweite Hälfte an Politikmeldungen für diese Woche mit einer größeren Menge Regierung, einer kleineren Menge Wirtschaftsmeldungen. Schwupp, 10 Grad, sunniger, das passt schon eher. Cool Greetings, die 10 Grad, Komplett wie 10, Wind macht 4 km/h so North. Wir haben eine Visibility von 16, ja, oder 11, irgendwas. Es ist 7.15 oder bei Weather Pro ist es Stand 7 Uhr. 9 Grad, Sunny Spelsy mit Pitchy Fog, feels like 9. Taupunkt 8, Humidität 93%. Der Druck ist 10,14 oder vom Gerät, wir sind immer noch 10,09 und der Wind macht jetzt irgendwas zwischen 4 und 7 km/h. Und ja, es ist tatsächlich sonnig. So. Ich warte ja auch noch drauf, wann das Weather Pro Update, was es für Android gibt, dann auch aufs iPhone kommt mit irgendwie einer Abo-Funktion. Oder Werbung. Und weniger übersichtlich. Aber hey. So, kommen wir mal bei der bescheuerten Regierung an. Da geht's am Freitag mit Tabolz los, weil Bundesfinanzminister Scholzbler hat eine Idee, wo das Geld, was ja jetzt dank reduzierter Konjunktur nicht als Steuern eingenommen werden kann, denn dann herkommen kann, weil weniger Steuer, mehr Einnahmen sind ja ein gigantisches Problem. Und zwar würde Bundesfinanzminister Scholzbler planen, einen Bericht zufolge eine Erhöhung der Tabaksteuer. Damit wolle der bei der Politiker die erwartete Haushaltslücken stopfen, meldet der Magazin. Vorgesehen sei eine Anhebung der Tabaksteuer in 5 Stufen vom kommenden Jahr an. Jeder Schritt solle mehrere hundert Millionen Euro bringen, am Ende insgesamt 1,2 Milliarden Euro jährlich. Und das geht natürlich alleine beim Bund ein, das Geld. Oder anders ausgedrückt, ist ein bisschen sehr offensichtlich, was das werden soll. Ich meine, man könnte ja vielleicht auch auf die Idee kommen, dass, wenn es der Wirtschaft gerade mal nicht so geil geht, vielleicht ein guter Zeitpunkt wäre, Investitionen zu tätigen und dafür dann die scheiß Not zu Schwall einfach mal sein zu lassen und gegebenenfalls auch mehr Kredite aufzunehmen, als man durch Bullshit-Einsparungen einspart. Aber das wäre ja dann was, das wäre ja nachhaltig, das wäre ja dann langfristig gedacht. Sorry, nee, sowas machen wir nicht in der Politik. In der Politik denken wir immer nur maximal bis zur nächsten Wahl. Und die nächste Wahl ist schließlich schon nicht mehr so lange weg. Von daher nie. So, Kritik an dem Vorstoß kam aus der Ferengi-Partei. Der agrarpolitische Lautsprecher der Fraktion, Hocker, erklärte ähnlich wie bei Kraftstoffpreisen den Zigarettenpreis schon jetzt zu 90% aus Steuern zusammen. Die Bimbis-Regierung wolle die Menschen nicht zu einem gesünderen Leben veranlassen, sondern diejenigen schröpfen, die abhängig seien. Das sei unanständig. Das hat ausgerechnet diejenigen sagen, die diejenigen schröpfen wollen, die wenig Geld haben. Ich sag mal so, das wirkt so ein bisschen unsouverän. Ich weiß auch nicht. Das ist mir gerade ein bisschen zu hell. So, dann Vertasen. Erinnert ihr euch noch an Hans-Georg Dummes Arschloch? Den Maßenloch, der vor bummelig einem halben Jahr mal aus seinem Job rausgekegelt wurde, nachdem er aber auch wirklich massiv drum gebettelt hatte. Der ist jetzt wieder da, und zwar hat der Chef der konservativen Werteunion, Alexander Mitsch, sich für eine führende Roli von Ex-Nazi Hans-Georg Arschloch stark gemacht. Ich könnte mir für ihn eine Aufgabe als Terrorminister auf Bundes- oder Landesebene vorstellen, faselte Mitsch, der Regierungspostille für Schlipsträger. Die Werteunion ist eine Vereinigung erzkonservativer und wirtschaftsliberaler Mitglieder von CDU und CSU. Ja, also man könnte vielleicht auch auf die Idee kommen, dass der Maßenloch als AfD-Vertreter vielleicht nicht allzu tief in irgendwelche, sie nennen sich CDU-Organisationen, eingebracht werden sollte. Also, nennt mich naiv, aber also mich springt da so ein bisschen an, dass der Maßenloch als rechtsextremes U-Boot ein bisschen zu offensichtlich ist. Aber hey, der Maßenloch soll ja auch irgendwo Wahlkampf machen. Für die CDU. Ja, kannst du bringen, die Nummer machst du dich halt öffentlich, lächerlich. So, dann Montagnachmittag Wahl-O-Boot vor Europawahl. Gericht stoppt Wahl-O-Matt. Eine Woche vor der Europawahl hat nämlich ein Gericht der Bundeszentrale für politische Bildung verboten, den sogenannten Wahl-O-Matt im Internet weiter zu betreiben. Das Verwaltungsgericht Köln gab in seiner Entscheidung einem Antrag der Partei Wohl der Deutschland statt. Zur Begründung hieß es, dass Nutzer auf der Seite ihre Auffassungen nur mit dem Programm von bis zu 8 Parteien abgleichen könnten. Das sei eine Benachteiligung kleinerer und unbekannterer Parteien. Damit werde das verfassungsrechtlich gewährleistete Recht auf Chancengleichheit verletzt. Gegen den Beschluss kann noch Beschwerde eingelegt werden. Und die Argumentation, ja, aber das sei technisch gar nicht möglich, war dann auch putzig, weil man jetzt schon mit kleinseitigen Tricks die Begrenzung auf maximal 8 auszuwählende Parteien austricksen kann. Und dann kriegt man auch zu mehr als 8 Parteien Auskünfte. So, und Leute, die sagen, sie hätten sich den Source angeguckt, sagen auch, also das ist da eine Zeile. Die muss man halt nur ändern, da machst du aus der 8 eine andere Zahl. So, klar kann man argumentieren, für eine Bundestagswahl macht es Sinn, die Anzahl der Parteien hart zu begrenzen. Weil ein Bundestag mit 8 Parteien auch zum Beispiel schon nicht mehr so richtig gut vorstellbar ist. Auf der anderen Seite, ja, warum eigentlich hart begrenzen? Warum lassen wir dem Wähler nicht die Wahl, wenn die Wähler sich nicht sicher sind, was sie denn jetzt nun eigentlich haben wollen? Also ich meine, gut, die Anzahl Wähler, die gleichzeitig sich mit rechtsextremen Parteien wie CDSU und ihrem noch rechteren Ausleger AfD und der Linkspartei anfreunden können, also da fällt es mir dann schwer, mir vorzustellen, wie es in deren Schädel aussieht. Aber ja, was weiß denn ich? Na, so. Und da gab es jetzt also das erste Mal ein Gericht, was gesagt hat, so ja. Also der Hinweis, dass bei einer Wahl, wo es tatsächlich ja keine 50% Hürde gibt, weil die Regierung die zwar haben wollte, aber dann doch irgendwie so ein bisschen, ja, es wäre zu knapp geworden. So, diejenige 50% Hürde, die ja schließlich verfassungswidrig ist, wie ja 2 Urteile des Bundesverfassungsgerichts über EU-Wahlen schon festgestellt hatten, die sie jetzt über die EU-Schiene dann wieder reingebracht haben und dann bei der nächsten Wahl wahrscheinlich auch umsetzen werden. Na, aber da macht es halt auch Sinn, dass man dann so viele Parteien, wie zur Wahl anstehen, auch in die Auswahl mit einbeziehen kann. Um dann eben auch Parteien, die bei na, Behördenwahl keine Chance hätten, wie eben die Partei und eben hier die Volts mal ausprobieren zu können. So, dann in der Nacht zu Dienstag. Scholz und Senk. Scholz gegen rasche Steuersenkungen zugunsten der Wirtschaft. Aber erstmal wirft euch die Frage auf, welcher Vollidiot kommt auf die Idee zu einem Zeitpunkt, wo wir feststellen, dass die Einnahmen durch Steuern nicht weiter gigantisch wachsen, man ja doch die Einnahmen durch Steuern nochmal senken könnte? Und dann sagt der Scholzblatt dann mal was, was nicht völlig sinnlos ist. Und zwar lehnt er rasche Steuersenkungen zur Stützung der Wirtschaft ab. Man brauche jetzt keine hektischen Maßnahmen, sondern müsse klug die strukturellen Voraussetzungen für zusätzliches Wachstum schaffen. Ja, wenn er das denn mal täte. Das tut er nun auch wieder nicht. Na, anstatt einfach mal in die Infrastruktur zu investieren, die ja nicht weg ist, wenn die Wirtschaft dann wieder massiv aufschwingt, sondern so Infrastruktur hat die lustige Eigenschaft, dass sie eben bleibt. So ein Sack Brücken, den man für viel Geld... Ja. Ist ja gut. So ein Sack Brücken, den man für viel Geld neu gemacht hat, der hält eine Weile. Gut, wenn man jetzt natürlich die Politik weiter so fliegt wie bisher, dass man sagt, so ja, also solange die Brücken noch nicht auseinandergefallen sind, fassen wir die nicht an. Was, es gäbe Maßnahmen, die man durch regelmäßige, nicht ganz so große Investitionen tun könnte, um die Brücken länger nutzen zu können? Nee, das wollen wir nicht. Wir müssen ja schließlich sparen, kostet es, was es wolle. Na, oder anders ausgedrückt, nein, also der Scholzblatt, der macht nicht eine Politik, die schlau wäre. Klug die strukturellen Voraussetzungen für zusätzliches Wachstum schaffen, macht er nicht. Na, also deswegen, also was sollen die Scheiße? Gleichzeitig irgendwie die Frage Steuersenkung, Entschuldigung, die Frage stellt sich nicht. Nicht ernsthaft. Also da könnte man dann schon belegen, was einen denn auf die Idee bringt, dass jetzt Steuersenkungen angesagt werden. Aber hey, Niedruck, wo will ich denn hin? Ach so, genau. Brüssel erhöhte den Druck wegen Nitrats im Grundwasser. Im Streit um schädliches Nitrat im Grundwasser droht die EU-Kommission Deutschland mit einer weiteren Klage, falls nicht rasch die Düngeregeln für Bauern nachgeschärft werden. Geht aus einem Brief der Kommission an das Agrar- und das Umweltministerium in Berlin hervor, der Kinderfressagentur vorläge. Die beiden Ministerien wollten am Mittwoch über den Düngerstreit beraten. Der Europäische Gerichtshof hatte Deutschland schon im Juni 2018 verurteilt, weil an etlichen Stellen zu viel Nitrat im Grundwasser sei und damit EU-Regeln gebrochen werden. So, nur noch mal zum Mitmeißeln. Das letzte Mal, dass die Regierung nach einem EUGH oder beim Drohen eines EUGH-Urteils in Hyperaktivität ausbrach, war die verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung. Ja, da gab es noch nicht mal mehr ein Gerichtsurteil und die CDSU ist schon in Wallungen geraten. So, hier gibt es ein EUGH-Urteil von Juni 2018. Und man bewegt sich immer noch nicht. Schon komisch. Na? Ah, das gucke ich mal an und fühle mich schon wieder verarscht. So. Gesundaten. Heiseticker von Dienstag. Und zwar der Bundesharzminister, der will allen Versicherten eine elektronische Patientenakte aufdrängen, in der Leistungserbringer Befunde und Behandlungsdaten speichern könnten. Die Möglichkeit, dass Versicherte bestimmte Daten vor einem Arztbesuch verbergen können, soll aber erst später kommen. Also, Daten first, Schutz später. So, das gucke ich mir an und sage, Moment, DSGVO ist Ihnen aber ein Begriff, ja? Wenn die Person, deren Daten da gespeichert werden sollen, will, dass bestimmte Daten da nicht gespeichert werden, dann hat das ermöglicht zu werden. Da interessiert mich nicht, ob der Herr Harzminister sich in seinen Schädel die Idee reingebracht hat, dass er das aber nicht bräuchte, sondern dann hat das so zu sein. Punkt, Ende der Debatte. Um den Zeitplan der Einführung nämlich nicht zu gefährden. Wie zum Beispiel, wer einen Zahnarzt besucht, möchte vielleicht nicht, dass dieser alle Befunde sieht, die ein Psychotherapeut in die elektronische Akte eingetragen hat. Aus diesem Grund sieht das Konzept eigentlich eine Möglichkeit vor, dass der Patient Befunde und Behandlungsdaten zeitweilig verbergen kann. Aber das Feature, das soll halt erst später kommen, weil Zeitdruck. So, mal davon abgesehen, dass mir das nach Berechtigungskonzept klingt und eigentlich eher eine grundlegende Frage ist. Und wenn man die jetzt dann nicht umsetzt, man also die Berechtigungen gar nicht überprüfen kann, dann wirft das die Frage auf, wie soll denn der ganze Rest funktionieren? Soll der ganze Rest denn irgendwie funktionieren oder ist das nach dem Motto, ja, wir haben da die Daten und da kann dann jeder, der will, drauf zugreifen? Und gehen Sie mal davon aus, dass sämtliche Daten natürlich auch bei den Bedarfsträgern vorliegen und dass die dann ganz schnell auch für beliebige andere Zwecke eingesetzt werden. Oh, warten Sie, diese Forderung, die muss noch ein bisschen liegen bleiben, weil die jetzt aufzustellen wäre noch nicht opportun. Na, also das ist ein bisschen zu offensichtlich. Na, aber hey, Daten first, Schutz later. Dann Dienstagabend, Fechtomat. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat angekündigt, Beschwerde gegen die Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Köln über den sogenannten Wahlomaten einzulegen. Weil die einzeilige Source-Änderung ist echt zu kompliziert, oder was? Hallo? Na, es ist jetzt nicht so, als wäre die einzeilige Source-Änderung so kompliziert. Man hätte die einzeilige Source-Änderung auch einfach mal direkt nach Eingang des Urteils machen können und sagen können, hier, da jetzt mit Dings. Und die so, schmoll, nee, wollen wir nicht. Na, warum eigentlich nicht? Eine ordentliche Begründung darüber, warum sie denn nicht einfach ermöglichen wollen, dass bei einer Wahl, wo ja tatsächlich die zur Wahl stehenden Parteien durchaus schon mit irgendwie bummelig 1% der Stimmen, 1, irgendwas Prozent der Stimmen, einen Abgeordneten ins EU-Parlament schicken können, wo also eben es nicht wirklich einen Grund gibt, warum man strategisch wählen sollte. Weil es gibt da halt keine Hürden, es gibt da keine Koalitionen, die man da irgendwie ermöglichen müsste, sondern das ist einfach, da kannst du wählen, wen du wählen willst. Und die Parteien, die du wählst, wenn sie denn mehr als 1, irgendwas Prozent der Stimmen haben, kommen die auch mit einem Abgeordneten ins EU-Parlament und können da dann eben zeigen, was das dann heißt. Da gibt es eben, ne, da kann man auch wieder sich an Past Performance langhangeln, da gibt es eben Parteien und Abgeordnete, die in den letzten 5 Jahren damit aufgefallen sind, dass sie gute Dinge getan haben. Und dann gibt es Parteien und Abgeordnete, bei denen man sich durchaus fragt, haben die eigentlich irgendwas in den letzten Jahren gemacht? Und dann gibt es andere Abgeordnete, bei denen man sich fragt, ob die nicht irgendwas anderes hätten machen können. Briefmarken sammeln oder so. Das wäre für die Gesamtbevölkerung viel besser gewesen. So, ne? Aber hey, hier die Bundeszentrale für politische Bildung, so, ja, nee, also wir wollen nicht, dass man uns vorschreibt, dass wir da tatsächlich unserer Aufgabe nachkommen sollten. Wir wehren uns da dagegen. So frei nach dem Motto, ja, wenn wir das Verfahren erstmal lang genug rauszögern und die Wahl halt vorbei ist, dann ist es ja eh egal. Weil wenn die Wahl vorbei ist, na, also bis Sonntag, macht es Sinn, sich noch Gedanken drüber zu machen, wie man wählt, danach ist es zu spät. So, dann Wolfgang, genau. Am Mittwoch hatte das Gruselkabinett beschlossen, Wölfe ermorden zu wollen. Und zwar haben sie mal wieder ein Stück Papier genommen, haben da irgendwas draufgekrakelt, das Ganze zu einem Papierflugzeug zusammengefaltet und Richtung Bundestag geschmissen. Oder wie es die DLF-Nachrichten ausdrücken, die Bimbes-Regierung hat einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der den Abschuss von Wölfen erleichtern soll. Demzufolge sollen Wölfe schon getötet werden dürfen, wenn sie ernste Schäden für Nutztierhalter verursachen. Bisher musste der betroffene Tierhalter in seiner Existenz bedroht sein, um eine Genehmigung zu erhalten. So, Wölfe nur noch mal zum Mitmeißeln. Gab es übrigens mal zwischendurch gar keine. Das fand so allgemein der Umweltschutz nicht so richtig geil, weil, nun ja, in so einem Ökosystem hat auch ein Wolf einen Platz. Wenn es keinen Wolf mehr gibt, gibt es nichts und niemanden, der diesen Platz ausübt. So, unter Umständen hat das negative Auswirkungen, die nicht total offensichtlich sind. Wie zum Beispiel, dass dann irgendwie Rehe sich ausbreiten und alles, was irgendwie aussieht, als wäre es grün wegmampfen, was dann wiederum mittelfristig auch nicht so richtig geil ist. Aber hey, na, die Regierung so, ja, nee, will nicht. So, Mittwoch ist mir dann hier eine DLF-Nachricht in die Griffe gefallen zu einem auf Du Röhre veröffentlichten Video. Ja, geht doch einfach weg. Und zwar ist da am 18., das war glaube ich Samstag, hat da ein YouTuber mit dem Namen Rizzo ein Video unter dem Titel Zerstörung der CDU veröffentlicht. So, da muss man ein bisschen Hintergrund so haben. Zerstörung von ist in YouTube-Kreisen mehr so, ja, ich setze mich inhaltlich mit den Punkten von irgendwem auseinander und sage, warum das scheiße ist. So, also da geht es nicht darum, irgendwie die CDU irgendwie zu zerstören, sondern eben gibt es argumentiert mit 13 Seiten Quellen auch belegt. Ein 55 Minuten langes Video, in dem der mal auf die Politik der Regierung eingeht, an der die CDU ja eine nicht unwesentliche Rolle trägt. Immerhin ist es ja schließlich so, dass es 16 Kohljahre gab, wir jetzt gerade im, 14. Jahr Merkel sind und zwischendurch da mal die rot-grüne Kurzunterbrechung, die hat ja auch nicht so richtig lange gehalten. So, mal ganz davon abgesehen, dass man bei der Gelegenheit auch mal auf die Nebenbeiparteien auch mal eintreten kann. So, und da war jetzt also der Witz der, der hat also fundiert dargelegt, warum zum Beispiel hier da Klimaschutz, mag ja gerne sein, dass die Regierung sich damit baucht, wie großartig der Klimaschutz ist, aber die eigenen Klimaschutzziele erreichen sie nicht. So, ja, aber wir müssen Kohle weiter ausstoßen. Wegen, weil Arbeitsplätze. Also meinen, die bummel echt 20.000 Arbeitsplätze, die stellen wir jetzt mal gegenüber den, sagen wir mal, 80.000 Arbeitsplätzen außer Photovoltaik, die wir einfach mal umgebracht haben, wegen, weil war halt gerade nicht opportun. Na, so, und dann vergleichen wir einfach mal und kommen dann irgendwie auf die Idee, also die Argumentation, weil Arbeitsplätze, die zieht halt nicht. So, und das Ganze eben, wie gesagt, mit 13 Seiten Quellen belegt. Und da war dann so die Frage, äußert sich dann mal irgendwer? Und hier am Mittwoch hat sich also CDU-Generalsekret Ziemiak nicht entblödet, die Aussagen des YouTubers Rizzo in einem millionenfach aufgerufenen Anti-CDU-Video als Vermischung von Pseudofakten zu bezeichnen. Rizzo hatte den Christdemokraten zahlreiche Vorwürfe gemacht und mit dem Video großen Erfolg. Nun soll der CDU-Politiker Emdor ein Gegengefasel halten. Ich verbuche dieses Video unter einer ganz persönlichen Meinung desjenigen, der es erstellt hat, sagte Ziemiak. Rizzo tue so, als sei nur seine Meinung die richtige. Dummerweise 13 Seiten Quellen. Wo so unwesentliche Quellen wie eben die Scientists for Future mit bummelig 26.000 Unterschriften mit bei sind. Könnte man mal zur Kenntnis genommen haben. Wo in der Zwischenzeit auch zu den diversen anderen Themen sich Leute das mal angeholt und gesagt haben, ja, also im Detail könnte man noch argumentieren, aber so vom Grundsatz her hat der Mann nicht Unrecht. Na, ich habe mir das Video dann in der Zwischenzeit auch mal komplett reingezogen und habe auch festgestellt, so ja, also mich springt da jetzt nichts Offensichtliches an, wo er da Blödfug geredet hat. Ziemiak furzt dann da also Populismus rum. Und Rizzo reagiert in einem per E-Mail geführten Interview mit der Deutschen Presseagentur auf die Kritik. Ein Vorsitzender der jungen Zensoren bezeichnet mich als linksgrünen Aktivisten, der im gelesenen Loft in Berlin-Mitte demagogische Botschaften produziert. Dass die CDU mit belegloser Diskreditierung auf inhaltliche Kritik antwortet, ist natürlich nichts Überraschendes. In dem Video heißt es unter anderem, die CDU zerstöre unser Leben und unsere Zukunft. Es ist mittlerweile mehr als 3,3 Millionen Mal geklickt worden, ja, inzwischen sind es schon 5. Rizzo wirft den Christ-Arschlöchern unter anderem vor, beim Klimawandel untätig zu sein. Naja, das selbstgesetzte Ziel erreicht die Regierung ja nicht. Das selbstgesetzte Ziel, was übrigens dadurch vereinfacht wurde, dass ein Teil der Einsparungen seit 1990 dadurch zustande gekommen sind, dass die DDR eingespart wurde. Was übrigens auch Arbeitsplätze gekostet hat. Aber hey, denken Sie nicht an Arbeitsplätze. Na, also Kohle raus aus dem Boden reißen und dann in die Atmosphäre blasen, das müssen wir machen wegen Arbeitsplätze. Ja, nee, ist klar. So, und dann Drogenpolitik, da weiß er eben auch drin, und da gab es ein Interview von Thilo Jung mit Frau Mordler, warum denn die verbotenen Drogen verboten seien. Ja, die sind ja verboten. Aha, die sind also verboten, weil sie verboten sind. So Zirkelschluss erkennen sie aber auch nicht, wenn der ihnen aus dem Gesicht fällt, ne? Und ja, also da gucke ich mal an und sage, okay, da kommt die Union halt nicht mit klar. Dann, da als Zettel, gab es einen bedauerlichen Einzelfall in Meißen, Klammer auf Sachsen, Klammer zu, bekam eine Bürgerin einen für die AfD vorausgefüllten Stimmzettel zur Briefwahl gespendet. Ja, kannst du machen, die Nummer. Wirft aber auch wieder Fragen auf. Dann am Donnerstag hat die CDU also kapituliert, berichtet die Regierungspostille. Und zwar am Donnerstag um 9.58 Uhr dann die offizielle Kapitulation. Wir haben uns entschieden, kein Video zu veröffentlichen, erfuhr Regierungspostille aus Kreisen der Regierung. Generalsekret Paul Ciemiak will stattdessen eine Erklärung abgeben. Einen Fred auf Twitter, der allerdings nicht Fred ist, weil der Ciemiak es nicht schafft, die Twits miteinander zu vertwittern. War ich dann auch schon wieder so, ja, man merkt, sie bewegen sich in einer Region, wo sie offensichtlich keine Kompetenzen zu haben. Wenn der Rest ihrer Politik ähnlich inkompetent ist und, Spoiler, ja, ist er, dann könnte man das einfach mal zur Kenntnis nehmen. Na, also das Video, das war eigentlich schon fertig gedreht, also blöd hat er zumindest ein Bildchen, wo der Emro vor der von Elmar Brocken bemalten Tafel sitzt. Mit Pseudo-Formeln, weil richtige Formeln machen ja keinen Sinn. Und was ein Bruch ist, das musste irgendwer Elmar Brocken auch nochmal erklären, beziehungsweise den Leuten, die auf die Idee kamen, dass man da irgendwelche Begriffe als Bruch hinschreiben kann. Und ja, also nun war also das Zurückgeruder, so, nee, Video gibt es nicht. Es wäre ja auch, wie wird es, irgendwo war die Argumentation, ja, es wäre aber auch nicht opportun, wenn irgendein dahergelaufener Parteisoldat da antworten würde. Ja, nee, ist klar. So, dann gab es Donnerstagmittag dann eben die Tawetz. Da hat Generalsekretär Ciemiak jetzt also ein Redeangebot erlassen. Ja, Herr Ciemiak, man kann sich öffentlich auch noch lächerlicher machen, aber es fällt mir schon schwer, mir das vorzustellen. Aber ja, so, ne, da gab es dann auch eine Aussage drin, so, ja, also wir haben bei sowas wie dem Urheberverwertungsrecht, da haben wir einfach nur schlecht kommuniziert, Entschuldigung, Problem verpasst. Beim Urheberverwertungsrecht fühle ich mich qualifiziert, mir dazu direkt eine Meinung zu bilden. Nein, es lag nicht an der Kommunikation. Aber ja, eure Kommunikation war auch scheiße. Alle als Fake und Bot und sonst was gekaufte Demonstranten zu diffamieren, kommt halt nicht geil. Und dann da irgendwie rumzufurzen, so, ja, dann kommen Sie doch mal vorbei, reden Sie doch mal. In dem Kontext muss man dann wissen, dass der Rätsel auch schon in diversen Interviews war und da eben auch gesagt hat, so, ja, er hat ein Stotterproblem. Das funktioniert, also im Live-Fernsehen würde das mit ihm nicht funktionieren. Mal eins davon abgesehen, warum sollte er sich auf deren Territorium begeben? Da sitzen Leute, die lernen den ganzen Tag nichts anderes, als in irgendwelchen Live-Interviews irgendwelche Scheiße labern. Das willst du gar nicht. Stattdessen da so ein Video, auf das du dann in Ruhe reagieren kannst, wo du eben gegebenenfalls auch mehrfach ansetzen kannst zu einer Antwort und die fehlerhaften Versuche rausschneiden kannst, ist einfach mal besser geeignet. Aber hey. So, und gestern Abend gab es dann noch den Wieder-Omat. Und zwar gab es da irgendwie eine Einigung zwischen Bimbiszentrale und der Volt-Partei. Bei künftigen Wahlen werde die Auswertungsseite des Wahl-Omat dann ohne eine Beschränkung der Auswahl auf maximal 8 Parteien auskommen. Weil die einzeilige Änderung jetzt noch durchführen in den 4 Tagen, die sie in der Zwischenzeit hatten, wäre auch echt komplex gewesen. Ne? Also, weil es ist eine einzeilige Änderung. Gut, 2 Zeilen, wenn du den Text darüber auch noch anfassen willst. Oh mein Gott. So, kommen wir mal eben bei der Wirtschaft an. Da gibt es erstmal den BOE-Emulator, weil am Sonntag fiel mir aus den DLF-Nachrichten die Meldung, dass Boeing zugegeben hat, ihr Simulator war scheiße. Das Programm war offenbar nicht in der Lage, bestimmte Flugbedingungen zu simulieren, die diejenigen ähneln, die bei den Absturzen herrschten. Oder anders ausgedrückt, der Simulator hat sich nicht verhalten wie das echte Flugzeug. Damit konntest du das echte Flugzeug nicht im Simulator simulieren. Dann ist es ein Fekulator, dann sollte man es vielleicht sein lassen. Aber schön, dass auch Boeing das mal zugibt. So, oder anders ausgedrückt, die Piloten wurden trainiert auf einem Simulator, der die Fehlersituation nicht simuliert hat. Ja, und dann wundern sie sich, wenn in der Realität das Flugzeug energisch in den Boden rammt. Ja, so ein Pech. List Santo ist in der Woche wirklich untergegangen, aber Monsanto hat eine Feindesliste irgendwo rumliegen gehabt. Die ist dann nur bekannt geworden und da gibt es also Kritiker. Aufgedeckt wurde der Sachverhalt in Frankreich, doch mittlerweile jetzt wieder mit größeren Kreise. Es gäbe Listen in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien und Großbritannien. Ja, huch. Und übrigens die Meldung letzte Woche, Monsanto sei, oder nein, Bayer Monsanto ist weniger wert, als Bayer für Monsanto gezahlt hat. Oder anders ausgedrückt, Bayer hat also einen Nullwert, einen negativen Wert. Gut, wenn du dir jetzt Bayer Monsanto kaufst, zum Kaufpreis von Monsanto, trittst du dir halt trotzdem ein Gerichtsverfahren mit ein. Deswegen tut man das sinnigerweise nicht als Firma. Eigenbedarfteil Bundesgerichtshof sagt, Eigenbedarfskündigungen müssten gerichtlich intensiver beäugt werden. Gerichte müssten deshalb genau prüfen, ob ein Härtefall vorliege oder in bestimmten Fällen einen Gutachter hinzuziehen. Mit der Entscheidung hob das Gericht zwei Entscheidungen von Vorinstanzen auf. Im ersten Fall hatte ein Familienvater einer 80 Jahre alten Mieterin gekündigt, die da seit 45 Jahren lebte und an Demenz litt, weshalb die Vorinstanz einen Umzug für nicht zumutbar hielt. Im zweiten Fall hatten sich zwei kranke Mieter bislang erfolglos gegen den Auszug aus einer Doppelhaushälfte in Sachsen-Anhalt gewehrt. Dann gab es ein Urteil zu irgendeinem Mobilfunkanbieter, der verlangt hatte, das Restguthaben bei Prepaid, blups, gäbe es nur, wenn man die SIM zurückschicke, sagt das Landgericht Düsseldorf, das ist ja putzig, aber eine deaktivierte SIM ist jetzt keine Gefahr für sie. Und die Argumentation mit, man würde aber das Ding noch verwerten wollen, da haben sie nicht gezeigt, dass sie das tatsächlich täten, sondern wahrscheinlich werfen sie die Sims einfach in den nächstgelegenen Müll. Und dann kommt sie dann in die nächstgelegene Müllverbrennungs- oder was weiß ich nicht, Anlage. So, genau, die Marke Aldi Talg durch die E-Blues Servize GmbH war hier beklagt worden. Ja, und Bosch Straf im Dunstkreis VW muss jetzt Bosch also 90 Millionen Strafe zahlen, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte, hat der Konzern die Geldbuße akzeptiert. Diese sei wegen fahrlässiger Verletzung der Aufsichtspflicht verhängt worden. Bosch habe aber im Jahr 2018 rund 17 Millionen Motorbauteile an verschiedene Autohersteller ausgeliefert, deren Software teils manipuliert war und die Abgaswerte falsch darstellte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft laufen unabhängig von der Geldstrafe diverse Strafverfahren gegen Bosch-Beschäftigte weiter. Ist das die Verantwortung, für die VW-Verantwortlichen ja keine Verantwortung hatten? Weil sie ja zu selbiger nicht gezogen wurden. Die haben ja das Geld alles gekriegt, was ihnen nicht zustand, weil sie ja so viel Verantwortung hatten. Weswegen sie ja keine Verantwortung hatten. Ja, aber hey, so. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke verabschieden wir uns vom 2018er PS22 Core. Hier mit dem 12. Video aus dem Jahr. Das ist der Titel No Roots. 3 Minuten 4 ist der lang. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 13. Mai, wo sich Küppersbusch zur Forderung von Mars Richtung Iran in 3.26 ins Benehmen setzte. Den kriegt ihr dann noch auf und in die Ohren. Ich sage dann danke fürs Anhören. Fürs Runterladen, weniger fürs Streamen. Für den Fall, dass euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion auf irgendwas hier in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das zu tun, indem ihr zum Beispiel einen Tweet @kompott, eine Mail an kompiblog@gmail.com oder einen Kommentar an kompiblog.de und einen Eintrag zu kompott 706 Teil 2 einstelltet, wenn das Blog das dann gerade mal zulässt und ihr nicht ins Spammer seid. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. I
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Der Iran droht nun ebenfalls das Atomabkommen auszusetzen, zumindest in Teilen. Die USA, die schon letztes Jahr den Vertrag kündigten, fühlen sich bedroht und verlegen Kriegsschiffe in die Region. Insgesamt eine kritische Situation. Die Bundesregierung muss mehr tun, fordert Omid Nuripur, außenpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Ich zitiere ihn mal. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Kriegsgefahr im Persischen Golf sollte Heiko Maas schleunigst nach Teheran reisen, um dort zu versuchen, Iran im Atomabkommen zu halten, sagte er.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Schönen guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Hallo, guten Morgen.
Die Lage sei zu ernst für Appelle aus der Ferne, sagt Nuripur. Was denken Sie darüber? Helfen Appelle aus der Nähe mehr? Kann Maas persönlich wirklich mehr erreichen?
Das wäre ein schlechter Tag für einen Teheran-Trip, weil ja der amerikanische Außenminister Mike Pompeo seinen Russland-Besuch abgekürzt hat, um heute in Brüssel die EU-Außenminister zu treffen. Also das wäre schon ein cooles Statement, wenn Maas sagen würde, ja, soll er doch kommen, mir egal, ich bin in Teheran. Gemeint ist von den Grünen sicherlich hier die Geste, dass überhaupt man Iran, dass man Teheran, dass man das Regime dort noch besuchen kann. Wir erinnern uns, dass Sigmar Gabriel, der Bundeswirtschaftsminister, einige Besuche in Teheran gemacht hat. Da wurde durchaus die Nase gerümpft. Mensch, kaum haben die, ist die Tinte trocken unterm Atomabkommen, dann ist er schon da und bettelt um Aufträge für die deutsche Wirtschaft. Das hatte Gabriel dann ein bisschen korrigiert, indem er beim nächsten Besuch vorher einen Reihenabwurf von Interviews gemacht hat. Gesagt, es geht gar nicht, dass Iran das Existenzrecht Israels bestreitet, die Menschenrechtslage, Demokratiedefizite. Daraufhin war der Empfang in Teheran schon ein bisschen frostiger. Aber das klare Signal dieser deutschen Außenpolitik war, super, wir haben Abkommen, wir können reden, wir können Geschäfte machen. Und da ist Deutschland inzwischen in diesem kleinen Fenster der Möglichkeiten zu einem der wichtigsten Handelspartner Irans aufgestiegen. Ungefähr ein Drittel der industriellen Infrastruktur des Iran stammt aus deutscher Produktion, sagt das Außenministerium. Und nachdem überhaupt wieder Handel getrieben werden dürfe, gingen über vier Milliarden Euro über den Tisch zwischen Iran und Deutschland. Deutschland ist der drittwichtigste Handelspartner nach China und nach Japan. So, und das ist jetzt alles im Dutt, denn seit die Amerikaner aus dem Abkommen ausgestiegen sind im letzten Mai, traut sich im Grunde keine Bank mehr, Geld zu geben für solche Geschäfte. Der Zahlungsverkehr ist praktisch zusammengebrochen und die pfiffige Idee der Europäer, na gut, wenn alle Banken Schiss haben, dann gründen wir eine Art Bartering-Börse, eine Tauschbörse, die heißt Instex. Und da war die schöne Idee, dass der Iran ja nach Europa liefern kann und die Europäer nach Iran liefern können. Und dann werden die Forderungen der Unternehmen untereinander verrechnet. Das war so eine politische Geste, um trotz der Sanktionen der Amerikaner irgendwie die Deals am Laufen zu halten. Problem nur, es hat nie funktioniert. Und so stehen die Europäer heute mit leeren Händen da. Und Heiko Maas auch, wenn Pompeo kommt, auf den Tisch klopft und sagt, Donald Trump hätte gerne ein Thema, das von seinen anderen Problemen ablenkt.
Es kommentierte Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.